Ich glaube, das ist wichtig, dass wir halt da ein Gleichgewicht, weiß ich nicht, aber dass wir halt eine heterogene Landschaft zulassen, wo wir sagen, hey, du musst kein Digital Native werden, aber wir haben vielleicht ein Umfeld, wo du die richtigen Werkzeuge bekommst, ne, wo wir nicht die einbremsen, die halt mehr machen wollen, aber auch die abholen können, die halt nicht so affin sind.
Euer Podcast mit inspirierenden Köpfen und handfesten Zukunftsideen. Vom Bodensee bis New Work. Gedacht und gemacht von unserer Expertin für Themen rund um Arbeitswelten Fine. Überraschend ästhetisch anspruchsvoll. 100% echt, 100% Knoblauch.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze heute in Köln oder in der Nähe von Köln, muss man eher sagen. Oder so.
Wir sind auf der richtigen Rheinseite. Oh ja, weitestgehend Düsseldorf, ja. Sagen wir nicht so gerne, weil der Rhein ist da natürlich die moralische Grenze und wir befinden uns auf der richtigen Rheinseite. Auf der Kölner Rheinseite, wenn auch die Nähe zu Düsseldorf größer ist als zu Köln.
Ich hatte letztens auch schon die Diskussion, was die schönere Bodenseeseite ist.
Genau,
also ich glaube, das ist bei jedem Gewässer zwischendrin. Ja, also schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein digitales Thema, auch wenn wir hier ganz analog zusammensitzen, weil nach wie vor, und ich glaube, da wird mir mein Gegenüber gleich zustimmen, die echten Begegnungen nach wie vor das sind, was für uns das Miteinander spannend macht und auch gerade im Büro spannend macht. Mir gegenüber sitzt der Michael Skoll.
Hallo,
schön, dass du da bist. Er ist Geschäftsführer von Skoll GmbH, die sitzen in Korschenbroich. Ich habe vorhin erfahren, seit 14 Jahren schon auf dem Markt, hat sich aber auch schon vorher intensiv mit der Medientechnik beschäftigt. Und das Spannende an Skoll finde ich, dass es sowohl Software als auch Hardware zur digitalen Vernetzung in den Arbeitswelten anbietet bzw. unterstützt. Es ist ja eigentlich ein wichtiges Tool im Raum und das sollte einfach rund funktionieren. Ich finde es ganz spannend, ihr habt euch als experimentierfreudig und souverän auf eurer Webseite beschrieben.
Oh, ist das so? Ja.
Finde ich aber eine schöne Kombi, weil ich finde, das macht das aus, was ich von euch bisher wahrgenommen habe. Zum einen diese Neugierde für was Neues. Wir sitzen hier auch gerade am Tisch mit der neuen Apple-Brille. Also zum Thema Experimentierfreudigkeit.
Ja gut, okay, schuldig im Sinne der Anklage. Dann kann ich das voll unterstreichen. Experimentierfreudig bis zur Grenze des Bekloppten. Das kann man schon so sagen, ja.
Und trotzdem souverän zum Thema Vorstandstauglichkeit. Ich glaube, da muss man einfach auch in der Arbeitswelt die Sicherheit anbieten, dass es funktioniert und dass man sich als Unternehmen auf euch verlassen kann. Das gehört dazu und ich finde, das strahlt ihr auch aus.
Ja, vielen Dank.
Ich habe gelesen, ihr seid 31 Mitarbeiter, also eine schöne Größe. Mhm. Ich habe durchgezählt bei euch auf der Webseite.
Ja, ich hatte das Seufzen mit dabei, weil es gab immer so eine Maximalgröße, wo ich gesagt habe, größer als das wollen wir eigentlich nicht werden. Und weißt du, damit du so diesen familiären Charakter halt auch hast, weil das Team bei uns wirklich natürlich ganz, ganz viel ausmacht. Diese Größe haben wir jetzt seit einiger Zeit gerissen, ja.
Das ist aber auch eine schöne Überleitung. Was war denn das Ziel bei eurem Start? Also was hat dich angetrieben in der Vision des Unternehmens, als du das gegründet hast?
Das tatsächlich ging es mir immer darum, überall dort, wo Menschen halt zusammenkommen, mit Technologie zu unterstützen. Ja, also tatsächlich, so wie du es vorhin gesagt hast, es geht darum, dass Menschen sich treffen. Ne? Und wir gehen davon aus, dass wenn Menschen sich treffen, daraus immer etwas Besonderes entstehen kann. Und da wollten wir mit dabei sein. Und ich glaube, dafür muss man wissen, wer trifft sich dort und was machen die dort. Man muss also, glaube ich, sehr individuell reingehen. Und das ist das, was wir als Firma Skoll gestalten wollten, dass wir halt nicht standardisierte Lösungen rausbringen in den Markt, sondern dass wir sehr genau unsere Kunden abholen können, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abholen können, dort mit Technologie unterstützen und dann halt auch, ne, am Anfang tust du dich vielleicht schwer mit einem neuen Werkzeug, aber das dann wirklich zu begleiten, dass man schnell wirklich, ja, wie sagt man, dass man dessen handhabbar wird. Und dass man dann vielleicht auch Mut und Freude daran bekommt, neue Dinge auszuprobieren und dann eben das Treffen in Zukunft vielleicht durch neue Werkzeuge zu ergänzen.
Das heißt, im Prinzip macht ihr das im Digitalen, was wir in der Innenarchitektur machen.
Ja, mit Sicherheit. Das ist ja auch genau der Grund, weshalb wir sehr stark im Innenarchitekturbereich immer wieder auch mit verzahnt sind und halt genau das Gleiche sagen. Ne? Der Raum muss halt passen, das Umfeld muss passen, ne? Das muss passen zu den Menschen, die dort sind. Die müssen das als Teil ihrer Identität spüren. Und da darf die Technik nicht ein Fremdkörper sein oder halt ein Selbstzweck sein, sondern muss da nahtlos mit reingehen. Ohne die Innenarchitektur drumherum kann die Technik, kann mit Sicherheit, klar, Tool sein, ein Löffel ist ein Löffel, ne? Bleibt genauso ein Werkzeug, aber da kann man schon durchaus drumherum wesentlich mehr rausholen, wenn das komplett ineinander integriert ist.
Du hast gerade auch ein schönes Wort gesagt, nahtlos. Ich finde, Innenarchitektur und die digitalen Instrumente im Raum, die müssen einfach nahtlos funktionieren. Also das heißt, wenn ich jetzt den schönsten Konferenzraum baue, vielleicht sogar mit dem perfekten Licht, wie ich auch bei euch schon gelernt habe, dass ich gut ausgestrahlt bin, aber das mit der Konferenzsoftware überhaupt nicht funktioniert und ich hatte vorhin ein Meeting ohne Ton, wie ich gerade eben erzählt habe, dann ist da ja auch schon einiges schiefgelaufen und dann wird der Raum ja auch gar nicht mehr für das genutzt, wofür er eigentlich gedacht ist.
Gerade aktuell natürlich sehr schmerzhaft tatsächlich, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten 3 Jahren alle gelernt haben, dass es sowas wie Videokonferenz gibt und dass das ja gar nicht wehtut. Und selber ihr Homeoffice zum perfekten Videoraum zum Teil ausgebaut haben, wo man wirklich nur staunend davor sitzt und sagt, oh, mit welcher Liebe zum Detail halt auch. Naja, und die Unternehmen haben halt relativ schnell und zum Teil hemdsärmlich Videokonferenz in den Offices nachgezogen. Mir geht es ja gar nicht zwingend um den Vorstandsraum mit den Ledersesseln, der 4-mal im Jahr genutzt wird. Mir geht es ja um die Räume, wo die Menschen jeden Tag arbeiten. Und wenn ich dahin zurückkomme und dann feststelle, oh, ganz ehrlich, ne, funktioniert bei mir zu Hause cooler, dann habe ich keinen Grund ins Büro zu fahren. Ne? Wenn ich mich dann eher ärgere, dass ich morgens die Reise auf mich genommen habe, wenn die Videokonferenz dort nicht funktioniert hat. Dieses Thema Standardisierung schmerzt aktuell. Mhm. Ja, wir sagen ja immer, wenn Technik von allen adaptiert wird und jeder damit klarkommt, dann ist ja eigentlich das Ziel erreicht. Microsoft Teams ist so ein Schlagwort. Ich glaube, jeder von uns, jeder auch von den Zuhörern, hat schon mal ein Microsoft Teams Meeting gemacht. Viele glauben, es gibt gar keine anderen Videoclients als nur Microsoft Teams. Das ist eine Standardisierung. Ne? Das heißt, Microsoft hat es geschafft, was ja auch großartig kann, dort einen Standard zu setzen. Mit den Vorteilen, jeder kennt es, aber auch mit den Nachteilen. Ein Standard ist nichts Individuelles. Und das ist das, was uns heute gerade in Meetingräumen zu extremen Problemen bringt. Ja?
Ja, also ich glaube zum einen dieses Individuelle und das andere, von dem du gerade gesprochen hast, also diese Liebe zum Detail. Ja. Ich habe mir da zu Hause das schöne Licht geschaffen. Ich gucke, dass das alles gut aussieht. Und ganz ehrlich, jetzt kann man sagen, ich bin eine Frau, auf mir ist das vielleicht wichtiger. Aber wenn ich in so eine Videokonferenz gehe und dann ein Bild von mir sehe, das schlecht beleuchtet ist, ich total kaputt aussehe, dann geht auch mein Selbstwertgefühl ein bisschen runter. Also ich fühle mich da nicht mehr so gut und so frisch. Und wenn ich mich da gleich viel besser fühle, bei dem Gegenüber, was mir da gespiegelt wird, während ich reingelassen werde, dann ist es auch eine ganz andere Situation mit meinem Werkzeug, mit dem ich da im Unternehmen arbeite.
Bin ich total bei dir, aber im Zweifelsfalle fängt der Showstopper ja schon vorher schon an, dass die Akustik überhaupt nicht funktioniert und dass man mit der Technik überhaupt nicht klarkommt. Ne? Das, wir sind ja noch nicht mal bei diesen 20%, dass man sagt, okay, ich komme dort möglichst gut rüber, ich fühle mich dort wohl, ich habe eine Gleichberechtigung zwischen Heimteilnehmern und Präsenzteilnehmern, da sind wir ja noch gar nicht, sondern ganz häufig ist es so, dass die Dinger gar nicht spielen. Und die Diskussion, die wir heute gerade bei größeren Mittelstandskunden und auch in Konzernen haben, ist, dass ja nicht nur für die Architektur eine andere Abteilung verantwortlich ist als für das Videokonferenzsystem, sondern dass selbst innerhalb der IT-Abteilung für den Bereich der Medientechnik, also das Display, was verwendet wird, ein anderer Teil der IT verantwortlich ist als für das Videokonferenzsystem, was dann hinzugefügt wird. Mhm. Und ich glaube, da ist einfach viel zu tun. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir auch einfach wir haben es in den letzten 3 Jahren aus der Not heraus viele Dinge irgendwie ans Spielen bekommen. Und das hat auch funktioniert. Es ist ja alles gut. Es hat ja funktioniert. Das hat uns alle weitergebracht. Aber ich glaube, es kommt so ein bisschen der Punkt, wo man wirklich überlegen muss, was mache ich da in den Räumen? Und wer macht das? Und dann vielleicht sagen, okay, ich habe Standardräume, die kostengünstig, die effizient sind, die aber funktionieren. Ich habe aber auch andere Räume, wo vielleicht hybride Veranstaltungen wichtig sind, wo es nicht egal ist, ob ich Ton oder Bild habe, sondern ne, wo ein Meeting scheitert, wenn das nicht verfügbar ist. Und dass ich da dann einfach mit ein bisschen mehr Augenmerk reingehe. Und zwar nicht nur technisch, sondern genauso natürlich von der gesamten Innenarchitektur, Gestaltung, von all den Facetten, die dazugehören.
Auch wie ist das Nutzererlebnis? Das gehört ja da dazu. Da sind wir wieder bei diesem nahtlosen Thema. In wie vielen Unternehmen kann ich mich heute schon, wenn ich in den Konferenzraum komme, vielleicht mit einem QR-Code einwählen und ruckzuck kann ich alle Monitore benutzen, kann die Software nutzen. Gefühlt ist das ein ganz, ganz kleiner Teil. Wie siehst du das? Also wo stehen wir heute in den Möglichkeiten, die wir eigentlich schon gut könnten? Also ich spreche jetzt nicht über Brillen, sondern spreche eigentlich über die Software, die Hardware, die wir schon seit vielen Jahren zum Einsatz bringen. Wo würdest du uns da, sagen wir mal, in Deutschland in der Lernkurve ansiedeln?
Überraschenderweise sind wir da ja für mich gefühlt ein bisschen schizophren unterwegs, ne? Weil im Unternehmen laufen wir rum wie mit den Händen auf den Rücken gebunden und drahtlose Bildübertragung ist ja große Magie, dass ich meine Bildinhalte irgendwie auf dem Monitor bekomme und wie geht das denn jetzt hier und keine Ahnung was und zu Hause arbeiten wir alle mit AirPlay oder wie heißt bei Android Miracast, keine Ahnung was, ne? Also es sind Dinge, die machen wir zu Hause total souverän und völlig problemlos. Und im Unternehmen ist es plötzlich eine Riesenbaustelle. Da gibt es sicher Gründe für, ne, Sicherheitsbedenken und ähnliches, aber da wird zum Teil mit einem brutal hohen technischen Aufwand eigentlich nur ein Bruchteil einer Funktion im Nachgang geschaffen, die wir alle im Privatleben völlig selbstverständlich verwenden.
Wo siehst du da die größten Probleme? Also du hast gerade sowas wie Sicherheitsbedenken genannt. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist tatsächlich so. Also ich habe ein IT-Unternehmen als Kunden, die mir gesagt haben, dass gerade so das Thema Homeoffice eine riesen Sicherheitslücke ist für viele Cyberangriffe. Nichtsdestotrotz habe ich oft das Gefühl, dass dieses Thema Sicherheit vorgeschoben wird.
Die IT ist natürlich eine schwierige Lage. IT bekommt ja immer nur Schläge und dann, wenn es läuft, dann braucht man die IT ja nicht. Läuft ja. Wehe, es gibt dann aber irgendwann mal einen Angriff. Also ne, natürlich sind die in der Situation, dass sie ja eigentlich nie als Innovationstreiber gesehen werden, sondern immer erst die dann Bedenkenträger sind oder vielleicht bremsen, weil all das, was im Hintergrund dort passiert, für die normalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht nicht so ins Auge fällt. Ja, natürlich. Je mehr ich mich öffne für irgendwelche Dinge, umso leichter bin ich angreifbar. Aber auch da wieder, kein Mensch hätte 2018 geglaubt, wie viele Unternehmen heute plötzlich ihre E-Mail-Konten zum Beispiel alle aus der Cloud haben. Ne? Also es gibt ja fast niemanden mehr, oder kaum Unternehmen, wenige, die ihr Office-Paket nicht aus der Cloud nehmen oder nicht einen VPN-Tunnel für die Mitarbeiter zu Hause anbieten, wo man sagt, das musst du ja, sonst kriegst du ja überhaupt gar keine Mitarbeiter mehr, wenn du kein Homeoffice anbietest. Also das, was wir da in den letzten 3-4 Jahren gemacht haben, war schon eine 180-Grad-Kehrtwende, kann man glaube ich so sagen. Ist das dadurch unsicherer? Zweiteilig. Natürlich ist es unsicherer. Natürlich sind wir angreifbarer. Auf der anderen Seite ist es aber auch, glaube ich, in vielen Teilen vielleicht sogar sicherer geworden. Weil gerade für viele kleinere Unternehmen oder mittelständische Unternehmen die eigene IT früher selber zu managen, gar nicht auf dem technischen Wissen sein konnte, wie für einen Großkonzern zum Beispiel. Und wo man halt dadurch, dass man sagt, ich gebe meine Daten in die Cloud, ein ganz anderer Part an Risiken und an Gefahren einfach dadurch kompensiert wurde, dass man sich da in, ich sage es mal platt, in treue Hände des großen Cloud-Anbieters irgendwo gibt. Ich glaube, dass es immer ein Abwägeprozess ist. Und natürlich ist es wichtig, nicht sich da einem Trend auszuliefern, ohne es absehen zu können. Aber das ist so wie allgemeine Geschäftsbedingungen. Ne? Also ich meine, wer von euch guckt sich denn tatsächlich alle Datenschutzbestimmungen in der App an, bevor bei der neuen App, die er runterlädt, auf, ja, mach das.
Schnell runterscrollen und akzeptieren.
Kannst du machen, dann hast du das gelesen, da stehen alle Eventualitäten drin, das ist wie Beipackzettel, wo du dir so denkst, boah, ja, kann ich jetzt für mich abwägen? Wenn du es gewissenhaft machst, musst du eine Gefahrenbeurteilung machen, musst überlegen, wie viele Daten zum Tracking meiner Person möchte ich dort preisgeben oder nicht. In ähnlichen Situationen sind die Unternehmen mit Sicherheit auch, ja.
Was würdest du sagen, sind noch weitere Themen neben dem Sicherheitsaspekt, weshalb diese nahtlose digitale Integration so Hürden hat?
Ich glaube, die machen wir uns selber. Ich glaube, die machen wir uns in den Unternehmen selber. Ja, klar, ne? Wir Techniker haben nicht grundsätzlich einen Hang dazu, zu denken wie Normalsterbliche. Nein, aber ernsthaft, wenn du einen Programmierer ein User-Interface programmieren lässt für einen Vorstand, wir hatten das Beispiel vorhin, dann kommen da sehr merkwürdige Sachen bei raus, die kein Mensch bedienen kann. Ne? Das ist eigentlich eine Einknopfbedienung, aber der Programmierer schafft das daraus, 3 oder 5 verschiedene Steps zu machen. Und der hat da auch tolle Erklärungen für, weil der einfach anders denkt. Nein, ich habe den Faden verloren, das ist aber nicht schlimm. Es geht uns, glaube ich,
es geht uns darum, was so die Hürden sind in den Unternehmen.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ganz häufig so, dass wir im gleichen Projekt von verschiedensten Perspektiven dran sind. Also Neubau, eine neue Etage, Human Resources mit dabei, UKAS mit dabei, natürlich ist Facility Management mit dabei, es ist IT mit dabei, aber alle halt mit unterschiedlichen Zielsetzungen, alle mit dem Gefühl, wir tun ja alle was für das Unternehmen, aber jeder vertritt halt so ein Stück weit seine Interessen und das Ergebnis ist am Ende halt dann eben keine integrierte Lösung, keine homogene Lösung. Ja, ganz ehrlich, IT ist halt, wenn du eine neue Fläche irgendwo gestaltest, da ist IT ganz am Anfang mit dabei, um vielleicht mal in den Mietvertrag reinzuschreiben, wie viele Bodentanks wir brauchen. Und dann ganz am Ende wieder, wenn man sagt, jetzt kannst du das Telefon anschließen.
Also es wird nicht mit integriert.
Aber ich möchte das jetzt nicht nur so aus der IT-Sicht sehen, so nach dem Motto, uns hat ja keiner gefragt, sondern genauso auch andersherum. Das Bewusstsein ist ja im Zweifelsfalle auch gar nicht da, dass man sagt, okay, die Technologie in den Räumen hat genauso einen Beitrag zur Gestaltung des Raumes und zur späteren Nutzbarkeit der Flächen, wie vielleicht das, was wir an Kultur dort mit reinbringen wollen oder an Workflow-Prozessen. Das muss eigentlich ja Hand in Hand gehen und ein unterstützendes Gut sein und nicht später etwas Adaptives, wo man hoffentlich eine Wandverstärkung und eine Steckdose für vorgesehen hat, ne? Sondern eigentlich muss da ja wie eine Customer-Journey oder eine Mitarbeiter-Journey sein. Wie erlebe ich das Gebäude? Wie erlebe ich vielleicht auch meinen Arbeitsprozess? Und an welchen Teilen bin ich tatsächlich im Gebäude? Warum komme ich dorthin? Was erwarte ich da? Was muss ich finden? Welche Tools muss ich haben? Welche Stimmung bringe ich vielleicht mit? Wie kann ich meine Kolleginnen und Kollegen treffen? Also irgendwie muss ja so ein Stück weit, ja, Story klingt nach etwas Ausgedachten, aber tatsächlich so ein Flow mit dabei sein. Das ist, Flow trifft das, glaube ich, ganz gut, dass du so einen Flow hast. Was mache ich da? Und dass dann immer der richtige Moment, die richtige Situation, der richtige Raum, die richtige Technik möglichst da ist. In Perfektion werden wir das nicht erreichen. Aber ich meine, wie oft gehen wir wirklich hin und machen uns im Vorfeld Gedanken zu dem Flow, anstatt nur über die Menge der Bodentanks und die Menge der Spanplatten in 160x80?
Ja, vor allem auch, inwieweit seid ihr da integriert? Also ich merke es jetzt auch immer mehr in den Projekten, wo wir jetzt zum Beispiel schon von vornherein jetzt in der Planungsphase Innenarchitektur, Architektur, Lichtplanung etc. zusammenbringen, haben wir vielleicht am Anfang einen viel, viel größeren Kreis an Menschen, die da mitreden. Aber es kommen ganz, ganz wertvolle Anmerkungen. Und wenn man jetzt sagt, man nimmt da auch die Integration der IT schon früh mit rein, dann kann man da auch wirklich Welten schaffen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wie siehst du das so auch mit den Generation. Also wir haben jetzt ja, meine Mama ist Richtung, ich gerade überlegen, wie alt ist denn meine Mama? Die ist mittlerweile ein bisschen über 60.
Liebe Mama, wenn du das hörst, natürlich habe ich deinen Geburtstag genau vor Augen.
61er Jahrgang, das wusste ich. Aber nicht mehr, ich musste erst mal rechnen.
Ja, genau.
Also bitte verzeih mir, Mama. Jedenfalls, für die ist das jetzt gerade eine große Herausforderung, von dem Analogen komplett zur E-Akte zu wechseln, da sich auch auf die Technik verlassen zu müssen. Und die ist damit nicht groß geworden. Also ich merke es bei ihr, wenn sich irgendwas verändert hat am Fernseher, dass eine neue Software aufgespielt wurde, ist es nicht mehr am gleichen Platz, dann gibt es meistens irgendwann einen verzweifelten Anruf, der Fernseher geht nicht mehr. Und ich glaube, das ist ja was, womit sie, das haben sie sich angeeignet. Also man kommt mit dem Handy, mit dem Smartphone, kommt man langsam zurecht, das funktioniert. Es gibt welche, die setzen sich da ein bisschen aktiver mit auseinander, ein bisschen die weniger aktiv sind. Das sind die, die gerade noch auf dem Arbeitsmarkt sind. Ich würde sagen, das fängt sogar auch schon bei dem einen oder anderen mit Mitte 40, Ende 50 an, weil das sind keine Digital Natives. Und dann kommen da irgendwelche Jungen auf den Arbeitsmarkt, die schon früh angefangen haben, in Spielen zu agieren, da zu kommunizieren, digital zu kommunizieren. Vielleicht kommen auch die Schüler, die jetzt zur Schule gehen, irgendwann auf den Arbeitsmarkt und werden gar nichts mehr mit Bildschirmen sehen. Das heißt, wir haben da eine Riesenspanne und ich glaube, dass die ITler oder die IT-Menschen in dem Unternehmen und die Entscheidungsträger in den Unternehmen sind meistens keine Digital Natives.
Ja, ich glaube, was heißt ich glaube? Ich glaube, da kommt das Größte gerade noch auf uns zu. Nein, tatsächlich. Also auch da wieder, ne? Die letzten paar Jahre haben ja einen extremen Bruch dort mitgebracht, wo man gezwungen war, sich mit Dingen zu beschäftigen und wo man sagen muss, das haben die Leute auch geschafft. Also ich weiß, dass ich ich glaube März, April 2020 habe ich versucht, die Lehrer hier oder Lehrerinnen der Grundschule in Videokonferenz zu trainieren, damit die per Videokonferenz, weißt du, alle auch in so einem Altersschnitt, die Jüngsten so vielleicht Mitte 40, die Älteren halt kurz vor der Pension irgendwo, und die haben nie mit dem Laptop gearbeitet, ne? Wo du dann halt erstmal, ja, können wir bitte das Training abends machen, dann ist mein Mann zu Hause, der kann mir den Laptop einschalten. Aber auch die, man musste sich damit beschäftigen, und ich glaube, das ist zum Teil ganz heilsam, wenn man nicht ausweichen kann und nicht sagen kann, ich fasse das nicht an, sondern vielleicht gezwungen ist, das zu tun, und dann feststellt, das tut gar nicht weh. Mhm. Na, und das funktioniert. Und du musst ja nicht ein Crack werden da drin. Das erwartet ja keiner. Es geht ja darum, dass du das Werkzeug zu deinem machen kannst. Und wenn du nur 20% oder 15% des Werkzeugs nutzt, aber dich das in deinem Arbeitsalltag bereichert, ist doch cool. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir halt da ein Gleichgewicht, weiß ich nicht, aber dass wir halt eine heterogene Landschaft zulassen, wo wir sagen, hey, du musst kein Digital Native werden, aber wir haben vielleicht ein Umfeld, wo du die richtigen Werkzeuge bekommst, ne? Wo wir nicht die einbremsen, die halt mehr machen wollen, aber auch die abholen können, die halt nicht so affin sind. Und Videokonferenz, jetzt mal als Beispiel genommen, in den letzten 3 Jahren hat gezeigt, dass das ja funktioniert. Also, ne?
Du hast gerade eben gesagt, wir stehen vor einem großen Schritt.
Ja.
Was hast du damit gemeint?
Kennst du dieses Gefühl, Besitzer einer Videothek zu sein, und plötzlich hat einer morgens, als du aufwachst, Netflix erfunden? So geht's mir ab und an. Nein, ernsthaft. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine Videothek ist, das war das, wo man früher diese Bänder, weißt du, was du den Film ausgeliehen hast, diese Bänder, das war, weißt du, wieso, da war so, also es war keine CD, ne? Nicht diese, also egal. Tatsächlich sehe ich das mit dem, was jetzt auch gerade durch die Apple Vision Pro kommt, ne? Die Brille, die wir hier liegen haben, dass dieses Thema Mixed Reality oder Augmented Reality extrem stark auf den Markt drängt. Das ist mit Sicherheit etwas, was aktuell noch in den Kinderschuhen steckt, was aber, glaube ich, gerade für die Arbeitswelt das Potenzial eines brutalen Wandels hat. Vielleicht wieder auch eine echte Chance für das Office ist, aber vor allen Dingen unser Arbeiten komplett auf den Kopf stellen wird. Und wenn man sich mal ansieht, wie viele von uns allen eigentlich schon jeden Tag mit Mixed Reality arbeiten, ohne es zu wissen oder ohne sich groß Gedanken darum zu machen, dann sieht man, welches Potenzial auch an intuitiver Bedienung oder, ne, dass ich das völlig automatisch zu meinem mache und verwende, welches Potenzial da eigentlich drin steckt. Und das ist etwas, was ich gerade sehe, was als Trend und als Treiber auf uns zukommen wird. Na, lass das vielleicht mal, keine Ahnung, 5 Jahre dauern, lass vielleicht 10 Jahre dauern. Aber das wird die Arbeitswelt, glaube ich, nochmal ziemlich auf links drehen und auch eine sehr lange Spanne mitbringen, wo dieses, ich habe Leute, die einen Laptop mitbringen, und ich habe Leute, die sich Mixed Reality komplett zunutze machen, im gleichen Meeting oder in der gleichen Arbeitswelt extrem aufspannen wird und uns lange begleiten wird.
Also zum einen glaubst du, dass sich diese Brille auch wirklich als Tool, als Visualisierungswerkzeug für die Arbeitsmaterialien durchsetzt? Und natürlich, wir sind jetzt lange mit den Bildschirmen unterwegs und dem, was wir da kennen. Das heißt, natürlich wird es da auch eine sehr, sehr schwierige Übergangszeit geben.
Ja, die Bildschirme, das ist ja eine, also ganz ehrlich, ne, das ist ja eine hochgradig dramatische Verschwendung von Ressourcen. Überlegt euch mal, wo ihr überall Bildschirme habt. Ey, die werden alle 2 bis 5 Jahre neu gekauft. Wir bauen ein Gebäude, machen Wandverstärkung für Bildschirme, Kabelverlegung für Bildschirme. Wir ballern Bildschirme dahin. Große Bildschirme, kleine Bildschirme, Bildschirme mit Touch, mit Videokonferenz, die ständig supported werden müssen, weil ein kabelloses. Völliger Schwachsinn, jetzt mal ganz ernsthaft. Nein. das, was wir jetzt gerade sehen, ist ja, ich glaube, man muss nochmal zwei Worte vielleicht zu Mixed Reality Augmented irgendwie sagen. Das, worum es ja geht, ist, dass in Zukunft vielleicht virtuelle Inhalte, digitale Inhalte, ganz blöd, ne, deine PowerPoint-Präsentation nicht auf einem Monitor ist, sondern irgendwo direkt in der Luft als Fenster aufgeht. Du kannst die sehen, vielleicht können wir die auch gemeinsam sehen, aber nicht irgendwo auf einem Monitor, den wir abgelegt haben, sondern frei in der Luft. Und das ist ja ganz cool. Monitor hat eine gewisse Größe, ein gewisses Seitenverhältnis. Wenn wir keinen Monitor mehr brauchen, sondern das frei in der Luft machen, verlassen wir auch diese Grenzen der statischen Darstellung, sondern können uns wirklich frei im Raum ausbreiten.
Dann sind wir bei Mixed Reality.
Dann sind wir, kann man so nicht mal zwingend sagen. Also Augmented Reality würde bedeuten, ich sehe die Realität. Ne? Ich habe meine ganz normale Brille an, mit der ich heute ein bisschen hadere, weil ich da durchgucke, wie sie, als wenn sie nicht geputzt wäre. Aber das liegt an mir, nicht an der Brille. Also ich sehe ganz normal und bekomme in der Brille digitale Inhalte mit eingeblendet, die mein Sichtfeld überlagern. Also nicht wie ein bisschen vielleicht wie ein Head-Up-Display im Auto.
Ne? Ich würde dich jetzt angucken, wir sitzen gegenüber und links neben dir habe ich mein Skript oder sogar Augment. Hinter dir.
Genau. Ne, bevor hier vorne an den Tisch platzieren wir uns ein Augment, also das, was ich dir zeigen möchte, die Präsentation, wir können die beide sehen durch die Brille hindurch. Ne? Wenn der Kellner reinkommt, kann er es nicht sehen, weil er die Brille nicht anhat und selbst wenn er selber eine Brille tragen würde, dadurch, dass er nicht Teil unseres Meetings ist, würde er es ebenfalls nicht sehen. Augmented würde bedeuten, wir sehen die Realität ungetrübt durch einen digitalen Layer ergänzt. Mixed Reality würde bedeuten, ähnlich wie die Apple Vision Pro, ich sehe die Realität nicht. Na, die Vision Pro ist zu, das ist ein Monitor, den ich vor den Augen trage. Ich habe davor extrem hochauflösende Kameras und innen drin extremst hochauflösende Displays, die dazu führen, dass ich ein ganz normales Sichtfeld habe. Also ich ziehe die auf, schaue kurz ins Schwarze und danach sehe ich die Realität, als hätte ich die Brille abgezogen. Aber in Wirklichkeit ist das bereits ein digitales Abbild der Realität. Meine Güte, das ist für einen Geisteswissenschaftler wie mich ein ganz spannendes Thema. Egal.
Aber es ist total spannend. Ich wusste gar nicht, dass das technisch, dass das so abgekapselt ist.
Völlig.
Weil durch diese Aufnahmen, du hast mir vorhin auch erklärt, dass das eine Persona ist, mit der man eine Videokonferenz über die Brille hat und nicht das reale, aktuelle Bild. Und die Persona kriegt über diese Kameras die Mimiken im Gesicht mit. Und genauso ist es, glaube ich, auch das, was außerhalb von der Brille passiert. Also das Außenrum wird abgefilmt, kommt in die Kamera rein. Deswegen habe ich vielleicht das Gefühl, dass ich eine Augmented Reality habe, aber ich habe sie effektiv einfach nicht.
Genau, du hast eine Virtual Reality, weil da die Realität virtualisiert wird. Und dann ist es natürlich wesentlich leichter, dann dort zusätzlich virtuelle Inhalte einzublenden. Das ist einfach eine Frage der Technologie. Ne, ist die, das, jetzt mal ganz ernsthaft, überlegt mal, wenn du, wir hatten vorhin über Knoll zum Beispiel gesprochen. Ne? Bei Knoll gibt es eine App, dann kannst du dir einen neuen Stuhl, einen Jason Light aussuchen und dann filmt die Kamera deines Handys dein Wohnzimmer. Und stellt dir den Stuhl als virtuelles Element in deinem Wohnzimmer, dass du dir vorstellen kannst, okay, das ist mein Stuhl. Das ist Mixed Reality. Die Kamera digitalisiert dein Wohnzimmer und schneidet den Stuhl, der ja nicht wirklich da ist, als Augment dort rein. Oder aber es gibt so Apps, dann guckst du über ein Bergpanorama. Dann schaust durch dein Handy durch, filmst das Bergpanorama und im Kamerabild zeigt er dir, was ist das für ein Berg und wie hoch ist der. Das ist Mixed Reality. Also ne, das sind Dinge, die verwenden wir heute jeden Tag. Schiffstracker, Flugzeugtracker, keine Ahnung, tausend Sachen.
Und mittlerweile auch über ganz viele Generationen hinweg.
Auf jeden Fall.
Also manchmal bin ich überrascht, was dann so meine Eltern da wieder an Themen ausgegraben haben. Oder der Papa von meinem Mann, der plötzlich sagt, ah ja, ich habe hier da die Gipfel.
Ja, aber wie cool ist das denn? Weil du nutzt Hochtechnologie, die die richtigen Informationen in Verbindung mit dem, was du siehst, jederzeit verfügbar machst und wo du Funktionen dranhängen kannst. Und durch dieses, das, was ich sehe, ist das, wo dann etwas technisch passiert, ist es halt brutalst intuitiv. Und das ist natürlich auch eine Perspektive fürs Office oder insgesamt für die Zusammenarbeit. Beispiel, wir arbeiten gerade selber an einer App. Ach, wir sagen, das ist eine, wir werden auf der Orgatech etwas vorstellen, was im Prinzip eine zusätzliche virtuelle Dimension an das Bürogebäude knüpft. Dass du halt sagst, okay, viele haben heute Arbeitsplatzreservierung oder ähnliche Dinge. Du betrittst das Gebäude, du checkst dich mit deinem Handy ein, du richtest deine Kamera auf das große Open Space Büro. Und im Kamerabild kannst du direkt sehen, welcher Schreibtisch ist frei und welcher ist gebucht und wo kann ich mich zum Beispiel hinsetzen. Oder bekommst eine Navigation angezeigt, um deinen Kollegen zu finden, wo sitzt der denn heute, und der blendet dir das direkt ins Kamerabild ein. Also genau das, einfach nur die Kamera drauf richten und du kriegst die Funktion entsprechend mit rein.
Und irgendwann habe ich es vielleicht in meiner Brille. Dann genau. Muss ich nicht mehr noch extra die Kamera hochheben.
Genau. Also jetzt die Apple Vision Pro ist ja gerade ein ziemlicher Hype. Man sieht irgendwelche Leute in den USA bei McDonald's sitzen, beide eine Brille auf, und dafür ist sie vielleicht gedacht. Die Vision Pro kannst du mit Sicherheit nutzen, um Kinofilme zu gucken und ähnliches. Apple spricht dort aber von Spatial Computing, also räumlichem Arbeiten mit dem Computer. Das, was du vorhin sagtest, ich verzichte auf meine Displays. Und ich nutze den ganzen Raum, das gesamte Umfeld, um meine digitalen Inhalte abzulegen. Die Vision Pro ist also nicht ein Begleiter, den ich permanent trage, wie es das mit dem Handy und der Augmented Reality wäre, sondern die Vision Pro ist etwas, was ich für einen konkreten Einsatzzweck anziehen würde, um dann eben mehr zu tun, als ich das mit meinem Laptop kann. Und das ist für mich, meiner Meinung nach, also die ist am Montag, sind unsere gekommen, also seit, was haben wir denn heute? Heute haben wir auch Montag, vor einer Woche, haben die Kollegen die aus den USA mitgebracht, das waren wirklich die allerersten, die ausgeliefert wurden. Am 2. Februar um 10 Uhr haben wir die erste Brille in New York bekommen. Das haben wir eine Woche damit gearbeitet, und das, was ich feststelle, ist, es ist halt echt eine Bereicherung. Also was mich gerade noch stört, ist, dass ich keine deutsche Tastatur drin habe. Das kommt aber noch. Aber es ist echt eine Bereicherung, ganz anderes Arbeiten. Aber du brauchst plötzlich etwas, was du im Homeoffice vielleicht nicht hast, was aber unsere Offices zu Genüge haben, und das ist Raum. Ne, wenn das räumliches Computing ist, also wenn du deine Inhalte ausbreitest, große Whiteboards ausbreitest und Pläne ausbreitest und das Mailprogramm daneben hast, dann ist das eine Befreiung. Du bist nicht immer an deinen einen oder deine zwei Monitore gebunden, wo du dann irgendwie reinzoomst, sondern du hängst dir das über die gesamte Wand. Aber dafür musst du auch den Platz haben, um dann von einem Inhalt vielleicht zum anderen laufen zu können oder dich dort auszutauschen. Und das ist, glaube ich, auch... Deswegen, ne, wir haben gerade diese Veranstaltung, wo wir sagen, ist Spatial Computing der Game Changer fürs Office? Ich glaube, das Potenzial ist durchaus da, um zu sagen, hey, ne, um Mails zu checken oder mal eine PowerPoint zu machen, kannst du alles vom Homeoffice. Aber je mehr so räumliches Computing tatsächlich angenommen wird, und du hast halt einfach die Möglichkeit, ganz anders damit zu arbeiten als mit deinem Laptop mit 1, 2, 3, 4 Monitoren, dann hat das Office die Möglichkeit, uns dafür die richtigen Momente, die richtigen Situationen, die richtigen Räume einfach zur Verfügung zu stellen, um das alleine zu machen oder um das auch gemeinsam zu machen und sich gemeinsam diese Inhalte mit in diesen Inhalten zu interagieren.
Ich finde das eigentlich, das ist so von der Vision her auch nochmal da eine ganz andere Stärke auch fürs Office, und da sind wir nochmal in einer ganz anderen Facette unterwegs, die wir auch heute haben, die das Büro bieten soll. Also wir gehen jetzt gerade davon, dass das Büro eigentlich schlechter ist als unser Homeoffice von der Technik. Und du machst jetzt eine Vision hin, dass ich technisch mehr kann in dem Büro. Und das kann man ja auch noch weiterspinnen. Also das jetzt mit der Brille ist, finde ich, eine Möglichkeit mit dem Zusammenarbeiten. Die Frage ist ja auch, inwieweit kann man dann auch so Sachen wie Metaverse etc. da auch integrieren? Inwieweit kann ich da auch Menschen vielleicht digital treffen? Ich träume immer noch von der Variante, dass ich meine Kollegen aus Hamburg zufällig an der Kaffeemaschine digital treffe. Ihr habt das teilweise schon mit eurem Roboter, der durchs Büro fährt, und dann könnte theoretisch so jemand sich auch mal schnell so einen Roboter aus Hamburg schnappen. Aber irgendwann, glaube ich, wird da auch nochmal eine andere Qualität reinkommen.
Bestimmt. Also ich meine, ich kann ja immer nur meine Perspektive dazu irgendwie mitgeben. Ne? Und ich glaube, wir brennen halt dafür, dort mit dabei zu sein, wo Menschen sich tatsächlich treffen. Beispiel. Ne? Man könnte ja sagen, warum willst du den an die Kaffeemaschine treffen, wenn wir alle als Avatare im Prinzip in einer Art Computerspiel zugange sind? Und dann gibt es dort eine virtuelle Kaffeemaschine, wo man sich trifft und dann halt ein Chatfenster aufgeht. Das wäre nicht meine Welt. Da, vielleicht bin ich auch genau die Generation, weißt du, Mitte, Ende 40, die da zu alt dafür ist, was durchaus sein kann, was ja auch nicht, überhaupt nicht schlimm ist. Aber das, was wir können, ist dort zu unterstützen, wo Menschen sich treffen. Vielleicht technisch vermittelt durch so eine Persona, vielleicht kommt ein Avatar dazu, aber das Treffen der Menschen steht erstmal im Mittelpunkt und die Natürlichkeit des Gespräches steht im Mittelpunkt. Und Kommunikation ist etwas sehr Empfindliches. Und natürlich können wir lernen, mit weniger Kanälen auszukommen, aber das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen ja eigentlich durch Technik Grenzen aufbrechen und mehr aus dieser Situation holen. Also ich glaube auch, dass man da viel machen kann gerade. Ich glaube, das Office hat ein brutales Potenzial und dieses Potenzial geht darüber hinaus, es einfach ein bisschen hübsch zu machen, um eine tolle Cafete unten zu haben und ich weiß nicht, irgendwelche Services anzubieten, sondern das Office hat ein brutales Potenzial. Das ist ein Punkt, der aus uns Menschen in einem Unternehmen eine Gemeinschaft macht und mehr macht als nur Leute, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und sich, weiß ich nicht, ansonsten halt nur per Videokonferenz sehen. Das technisch zu unterstützen, da möchte ich gerne zu beitragen. Das komplett nur noch digital abzubilden mit Avataren und Ähnlichem, da bin ich zumindest persönlich raus.
Ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz, den du da auch bringst, weil das ist die Vision, in der wir hingehen wollen, zu der wir, ja, die wir weiterentwickeln wollen, weil wir haben ja gelernt, dass uns was fehlt, wenn wir physisch nicht zusammenkommen. Thema Innovationskraft, Thema Identifikation mit dem Unternehmen und noch viele weitere Themen. Deswegen glaube ich, ist das genau die richtige Sichtweise, zu sagen, ich sehe das Digitale nicht losgelöst vom Raum, sondern integriert in den Raum. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Es war mir ein Fest.
Es war ein auf jeden Fall sehr spannender Austausch und ich bin gespannt, was wir zum Thema digital im Raum, digital im Unternehmen als Rückmeldung bekommen.
Ja, sehr gerne.